So. Wir sind immer noch in einer Predigtreihe. Ich glaube, das hat Sandra gerade erzählt. Ich war allerdings da noch weiter rechts und habe deswegen nicht alles gehört. Aber ich glaube, ich habe irgendwie was gehört, wie von wegen Predigtreihe und irgendwie nicht nur Storch alleine, sondern auch noch andere Leute. Also wir sind gerade in einem Oberthema, das uns schon seit Januar beschäftigt und eigentlich war es bloß für Januar geplant. Jetzt ist Februar schon fast vorbei und es sieht so aus, als ob es immer noch wie weitergehen würde. Und dieses Predigtthema ist Gott um seiner Selbstwillen lieben mit ungefähr jedem Aspekt, der da noch irgendwie drunter passt. Also haben uns auch sehr viel irgendwie darüber unterhalten, was es jetzt eigentlich heißt, Gott zu lieben. Haben uns darüber unterhalten, wie man Gott begegnen kann, wie man in seine Gegenwart kommen kann, wie man seine Stimme hören kann. Denn das ist natürlich bei Liebe auch ein ganz wichtiges Thema. Also keiner möchte irgendwie auf Distanz lieben. Jeder möchte gerne irgendwie das Objekt seiner Begierde dann auch mal irgendwie treffen und mit ihm reden. Und das ist selbstverständlich mit Gott ganz genau das Gleiche. Wer Gott liebt, der will mit ihm zusammen sein. Und möchte mal fast ergänzen, wer Gott nicht liebt, der kennt ihn noch nicht. Denn Gott zu kennen heißt auch Gott zu lieben, weil das einfach ein genialer Gott ist. Und es deswegen auch unheimlich Spaß macht, mit ihm zusammen zu sein. Und es gibt so einen Aspekt, den man dabei öfter mal vergisst oder den zumindest ich vergesse und der hier auch noch nicht wie Thema gewesen ist, weil man meistens ja, wenn man daran denkt, Gott zu begegnen, hat man irgendwas Kontemplatives, Meditatives so vor Augen und man denkt darüber nach, dass man im Wald spazieren geht und da den Herrn trifft oder dass man alleine mit seiner Bibel dann da sitzt und auf einmal spricht Gott aus den Seiten oder dass man irgendwie im Lobpreis alleine Gott begegnet. Und unsere Kultur hat das irgendwie so, dass wir sehr individualistisch denken und dass deswegen auch wie unsere Gottbegegnung eigentlich immer was damit zu tun hat, dass er und ich zusammen alleine sind, aber selten wieder daran denken, dass es natürlich auch möglich ist, mit anderen Leuten zusammen den Herrn zu begegnen und dass tatsächlich sogar ein besonderer Segen auf Gemeinschaft liegt und die Bibel nicht oder vielmehr eher nicht voll ist davon, dass man Gott alleine begegnet, sondern dass dieser Gemeinschaftsaspekt eigentlich irgendwie etwas ist, was unheimlich stark betont wird und dass es deswegen auch möglich sein muss, Gott mit anderen zusammen zu begegnen. Und das wird jetzt das Thema meiner recht kurzen Predigt heute. Also nachdem ich jetzt öfter mal überzogen habe, habe ich mir jetzt wieder mich so ein bisschen selbst am Riemen gerissen und dachte, ich werde heute einfach mal kurz predigen und ich hoffe, dass mir das dann auch gelingt. Gerade für die Leute, die Schwierigkeiten damit haben, alleine zu beten und alleine Gott zu begegnen, weil sie schwer haben, ihr Herz zur Ruhe zu bringen, wenn sie alleine sind, kann Gemeinschaft eine super gute Sache sein, um etwas mit Gott zu erleben und ihn näher kennenzulernen. Und ich weiß, dass es viele gibt, denen das so geht, dass sobald du dich irgendwie mal alleine hinsetzt und die Augen zumachst, sofort so ein Gedankenkarussell anfängt zu laufen und du wirst irgendwie nervös und es fallen dir unheimlich viele Sachen ein, an die du noch denken musst und du hast einen Einkaufszettel auf einmal irgendwie im Kopf oder irgendwelche anderen Sachen, die du noch machen musst. Und es fällt wirklich manchen Leuten extrem schwer, irgendwie so ihr Herz zur Ruhe zu bringen und dann Gott zu begegnen. Und gerade für solche Leute kann das sein, dass es hilfreicher ist, mit anderen zusammen das zu machen und eben nicht so sehr alleine zu versuchen, da zu rudern und zu kämpfen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, sondern eben mit anderen zusammen mal über Gott nachdenken, beten, was auch immer machen, um dem Herrn zu begegnen. Und dazu gibt es eine geradezu klassische Stelle und die steht in Matthäus 18. Und es ist Matthäus 18, Vers 20, die 15 ist falsch, also es ist tatsächlich Matthäus 18, Vers 20. Und ich habe es mal so übersetzt, denn wo sich zwei oder drei wegen mir treffen, bin ich bei ihnen. Die meisten, die den Vers im Kopf haben, werden wahrscheinlich irgendwas im Kopf haben von, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber das hat mir irgendwie beim Übersetzen echt Schwierigkeiten gemacht. Ist zwar irgendwie total wörtlich, aber ich habe mich dann auch gefragt, was soll das denn eigentlich heißen? Irgendwie so dieses in Jesu Namen zusammen sein, ist ja irgendwie etwas, was man heutzutage nicht mehr verwendet. Also selbst irgendwie bei Bibellesern habe ich es unglaublich selten gesehen oder gehört, irgendwie, dass sie sagen, wir treffen uns jetzt hier im Namen Jesu. Das kommt eigentlich wirklich fast nicht vor. Und so habe ich dann mal ein paar Griechisch-Lexika gewälzt und habe ein paar Kommentare mir angeguckt. Und eigentlich war so einhellig die Meinung, dass in jemandes Namen zusammen sein oder in Jesu Namen zusammen sein, heißt wegen Jesus zusammen sein. Das heißt also, es ist eine Gemeinschaft, die sich um Jesus dreht, der es das Wichtigste ist, Jesus zu begegnen. Es geht um nichts anderes irgendwie als um diesen geistlichen Aspekt, oder zumindest steht er sehr im Vordergrund. Und das bedeutet es, in Jesu Namen zusammen zu sein. Also man will einfach sich mit ihm treffen. Und dann ist da die Verheißung von Jesus, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr wegen mir zusammenkommt, dann verspreche ich euch auch, dass ich mitten unter euch bin. Und es ist jetzt nichts total Originelles, oder das hat Jesus sich nicht ausgedacht, sondern es gibt also einige Verse oder Sprüche in der rabbinischen Literatur, also von dem, was die Rabbiner damals, die Jüdischen, gesagt und gelehrt haben, die in genau die gleiche Richtung gehen. Und da heißt es dann zum Beispiel, wenn zwei Leute die Tora, also das Gesetz irgendwie des Alten Testamentes studieren, dann ist die Herrlichkeit Gottes bei ihnen. Und es geht sogar runter irgendwie bis zu einem Rabbi, der sagt, wenn einer alleine über Gott brütet oder über dem Gesetz brütet, dann ist die Herrlichkeit Gottes auf jeden Fall bei ihm. Und das heißt sicherlich irgendwie zum einen, dass es nicht nur möglich ist, Gott in diesen Massenveranstaltungen zu besuchen, wo man dann irgendwo so einen ganz besonderen Pastor Geisto Grande hat, der gerade aus Südamerika gekommen ist oder welches Land gerade modern ist, und dass man da eine große Lobpreisband hat und dann irgendwie auf einmal irgendwie den Herrn begegnet unter tausend anderen Leuten, sondern es heißt eben auch, dass die gleiche Verheißung da ist, wenn wir das alleine machen. Und manchmal fiebert man ja irgendwie so richtig wie auf einen Kongress hin, und das ist eigentlich nicht nötig. Also Leute, die Gott immer nur bei Kongressen suchen oder bei ganz besonderen Gottesdiensten, den kann man also ohne weiteres anhand der Bibel auch sagen, hey, die Verheißung liegt nicht nur da. Es ist nicht nötig, irgendwo hinzupilgern, wir haben kein Mekka oder sowas, wo wir immer hin müssen, sondern es ist möglich, Gott hier zu begegnen. Hier in Deutschland, ganz alleine in deinem stillen Kämmerchen, ganz egal, wie wo das ist, irgendwie Gott wird immer da sein, und Gott hat diese Verheißung auch für dich gegeben, dass er immer irgendwie dann da ist und auch deinen Geist erleuchtet. Und dass Jesus da ist. Und das finde ich schon mal eine Sache, die ich super finde. Denn damals, als ich mich bekehrt habe, sind wir immer nach Lüdenscheid gepilgert, zur FCJG, Walter Heidenreich damals. Und das war ein Riesengottesdienst. Das war gerade so eine Zeit, wo unheimlich viel ging im übernatürlichen Bereich. Und es waren immer so Gottesdienste, wo alle irgendwie total breit waren. Und Lobpreis war unheimlich intensiv. Und man hat die Gegenwart Gottes gespürt und fühlte sich schwer davon oder fühlte sich betrunken davon. Und das war so ein richtiger Anziehungspunkt. Also sind Leute aus ganz Europa sind da hingekommen zu den Veranstaltungen, um da irgendwie Gott anzubeten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eigentlich irgendwie total weird. Ich muss mich doch jetzt nicht irgendwie jeden Samstag ins Auto setzen und eine Stunde nach Lüdenscheid fahren, um da irgendwie Gott zu begegnen. Muss doch auch möglich sein, wenn Gott allgegenwärtig ist, dann muss er doch auch hier bei uns in Wetter sein, wo ich damals gewohnt habe. Und da muss doch möglich sein, Gott da genauso zu begegnen. Und dann passierte das Überraschende. Es war nämlich tatsächlich so, wenn wir dann zu Hause gebetet haben mit ein paar Leuten, dann war auch irgendwie der Herr da. Dann war die gleiche Gegenwart Gottes da. Manchmal vielleicht nicht so intensiv, weil wir ja es auch noch nicht so gewohnt waren, alleine jetzt Gott zu suchen. Aber es war der gleiche Gott da. Also es ist gut, irgendwo mal hinzugehen, wo man so die Gegenwart Gottes besonders spürt oder irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt. Aber es ist bei weitem nicht nötig, sondern man kann natürlich auch irgendwie Gott ganz alleine begegnen. Und man kann Gott irgendwie auch mit mehreren Leuten sehr gut begegnen und dann da entsprechend auch das in Hauskreisen praktizieren. Und ich meine, wenn Jesus das verspricht und sagt, ich bin mitten unter euch, dann wird das wahrscheinlich nicht rhetorisch sein. Also manche Ausleger gehen davon aus, dass das irgendwie alles so Sachen waren, wo Jesus das damals gesagt hat oder die Jünger haben das verstanden, aber dass es nicht wörtlich zu nehmen ist. Aber das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die Verheißung wirklich da ist, wenn man sich trifft und sich um Jesus dreht, dann wird er auch auf eine spürbare Weise da sein. Dann kann das eigentlich nicht anders sein, dass man auch irgendwie merkt, dass er am Start ist. Und so habe ich mal so ein paar Treffen Revue passieren lassen, so aus den letzten Jahren. Keine Ahnung, wie viele Treffen, Ältestentreffen, Leitungstreffen, irgendwas Treffen ich so gehabt habe und teilweise über mich ergehen lassen musste. Aber es waren so ein paar dabei, wo ich dann so in der Rückschau gemerkt habe, Mensch, da war total Kraft Gottes da und das war irgendwie völlig abgefahren. Und ich erinnere mich gerade an ein Treffen, ein Ältestentreffen vor 2 Jahren oder sowas, wo wir bei Daniel in Wermelskirchen uns da getroffen haben und haben wenig zu tun gehabt. Also es war jetzt nicht so dieser alltägliche Wahnsinn von irgendwie der verlässt gerade die Gemeinde, irgendwie der kommt, hier ist ein Problem, da ist ein Problem, hier müssen wir drüber reden und hier müssen wir auch noch drüber reden. Sondern es war tatsächlich mal, dass wir Zeit hatten zum Beten und dass wir vor allem auch Zeit hatten einfach nur zum Reden. Und wir haben geredet über Gott natürlich und über Gottes Gegenwart und da, wie wir das spüren und wie man das überhaupt merken kann, irgendwie, dass Gott gerade irgendwie da ist auf so eine besondere, fühlbare Weise. Und es war ein total cooler Abend. Wir haben überzogen ohne Ende, haben uns bestimmt 1 Stunde, 1,5 irgendwie länger getroffen, als wir eigentlich vorhatten. Und ich weiß noch, als wir dann gefahren sind, ich war total aufgebaut. Also es war total abgefahren. Und wir alleine so dieses sich drehen um Jesus, nur so dieses Reden darüber, was Jesus in unserem Leben gemacht hat, hat mich total aufgebaut. Und das war auch nicht nur irgendwie dann auf dem Weg bis nach Remscheid, sondern irgendwie die nächsten Tage war es eigentlich auch noch da, dass ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie so da in diesem Ältestentreffen, da war wirklich mal irgendwie Jesus da. Da hat nicht Organisation im Mittelpunkt gestanden, sondern es hat der Herr im Mittelpunkt gestanden. Und das fand ich total super. Finde ich auch in der Rückschau immer noch wie richtig schön und auferbauend, wenn ich so an das Treffen zurückdenke. Und es war natürlich nicht das Einzige, es gab noch so ein paar andere, aber ich wollte euch jetzt auch nicht langweilen mit 235 Treffen, wo ich den Herrn erlebt habe und dann geht's bis Montag. Also so dieses eine einfach mal exemplarisch und ich hoffe einfach mal, dass ihr das auch mal erlebt habt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so irgendwie, dass jedes Treffen, das man hat, ein heiliges Treffen ist, dass man nicht bei jedem Treffen Jesus merkt und dass man es also noch nicht mal irgendwie bei jedem Treffen mit Christen jetzt unbedingt merkt, dass der Herr dabei ist. Also manchmal ist einfach diese Verheißung da, dass er immer da sein will, aber man merkt das nicht unbedingt. Und es ist auch in Ordnung und es kommt halt einfach wie daher, dass man ja auch nicht jedes Treffen sich jetzt im Namen Jesu trifft. Und das ist auch wie völlig in Ordnung, wie als Hauskreis da mal irgendwie zusammenzukommen, um was zu kochen und dann steht das Rezept im Mittelpunkt. Oder man trifft sich irgendwie mal, um Spieleabend zu machen, dann wird das Spiel im Mittelpunkt stehen und nachher möglicherweise noch ein Streit zu schlichten sein, wenn es Risiko war. Oder dass man irgendwas anderes macht, das ist total in Ordnung. Aber es ist einfach mehr so ein Tipp, irgendwie, den ich da auch auf dem Herzen habe, das mal zu sagen, dass es gut ist, sich hin und wieder auch mal irgendwie zu treffen und entweder irgendwie spontan oder geplant zu sagen, das ist jetzt so ein Jesusabend. Also wir wollen heute uns nicht um uns selber drehen, wollen keine Herzchenrunde machen, wollen keine Probleme wälzen, sondern wollen uns einfach mal über Jesus unterhalten, vielleicht mal Bibel lesen, mal erzählen, was uns passiert ist, zusammen beten und einfach mal den Herrn beim Wort nehmen, dass er dann auch auf besondere Weise da ist und dass man ihn auch spüren kann. Und ich glaube, das macht Hauskreise irgendwie total reich. Also ich bin jetzt kein großer Hauskreistyp, von daher rede ich so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Ich glaube, der letzte Hauskreis, in dem ich mal Einlass begehrte, war vor 12 Jahren ein PBC-Hauskreis, Partei Bibeltreuer Christen. Die haben mich irgendwie gefragt, ob ich in den Hauskreis wollte und dann war ich wieder einmal da und es ging die ganze Zeit nur um Politik. Und ich habe gedacht, nein, da möchte ich nicht mitmachen. Aber seitdem habe ich also nicht viel Hauskreiserfahrung. Aber ich bin sicher, dass es da auch bei, wie bei Ältestentreffen, Bandproben und so weiter ist, dass wo man sich um Jesus dreht, da wird irgendwie auch etwas passieren. Und da wird es aufbauend sein. Und ich habe ein kleines Schlaglicht mal irgendwie darauf, warum das so ist. Und das habe ich gefunden bei Dietrich Bonhoeffer, der es 1939 geschrieben hat in seinem Buch »Gemeinsames Leben«. Das sich an seine Priesterseminare richtete. Und er hat sich in dem ganzen Buch eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie kann man irgendwie als Gemeinschaft von Leuten, die zusammen leben, wie kann man die Gemeinschaft um Gott herum aufbauen und wie ist das möglich, irgendwie Gott näher zu kommen durch diese Gemeinschaft. Und er schreibt hier ganz am Anfang schon, Thomas, kannst du vielleicht mal weitermachen? Das hängt. Ist nicht mehr da. Das iPad hat sich aufgehängt, das gibt's doch gar nicht. Nein. Ein hartes Wort für eine weiche Masse. Genau, da ist er. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Und natürlich müsst ihr euch jetzt hier nicht geschlechtlich diskriminiert fühlen, Frauen, sondern ihr könnt auch gerne lesen, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Herzen der Schwester. Aber bei diesen Predigerseminaren waren eben nur Brüder und deswegen hat er offenbar jetzt nicht so geschlechterinklusiv das geschrieben, aber sicher hat er das gemeint. Und es ist nicht nur so eine seelsorgerliche Weisheit, dass es so ist, wenn es mir schlecht geht, es mich unheimlich aufbauen kann, wenn ich da mit einer Schwester oder einem Bruder irgendwie zusammenkomme und der schwärmt mir etwas von Jesus vor, sondern es ist auch allgemein, dass wir manches Mal wie Gott im Leben von anderen Leuten wesentlich intensiver erleben als in unserem eigenen Leben und dass uns deswegen der Austausch mit anderen, die den gleichen Glauben haben und dem gleichen Christus nachfolgen, etwas unheimlich Intensives haben kann. Ist genauso wie wenn Gott irgendwie durch den Propheten wie zu dir redet, wie dann ist das zigmal intensiver irgendwie, als wenn das irgendwie bloß so deine eigene innere Stimme ist und du selber irgendwie Gott wahrnimmst, weil immer noch so diese Frage dann im Raum steht, woher kennt der mich eigentlich so genau und wie kann das sein, wie das Gott ihm etwas gegeben hat und es ist wesentlich krasser irgendwie, als wenn man es einfach nur selber hört. Und das ist etwas, was in geistlicher Gemeinschaft ja immer wieder irgendwie passiert, dass Christus nicht nur irgendwie durch dich selber redet zu dir, sondern dass er auch durch andere redet. Und es kann eine unheimlich intensive Erfahrung sein. Und ich hatte mit der Stelle irgendwie in dem Buch auch so ein bisschen gerungen eigentlich immer. Ich habe Bonhoeffer früher nie gemocht und das war dann irgendwie so mein erstes Buch und ich habe es lesen müssen, um mich auf eine Bibelschulwoche vorzubereiten, die ich da irgendwie gehalten habe, wo er auch Thema war. Und ich habe mich immer gefragt, warum geht es da immer um Christus im Anderen? Und ich fand das irgendwie eigentlich den Aspekt doch wesentlich wichtiger, dass ich alleine Gott begegnen kann. Aber mittlerweile weiß ich das total zu schätzen und glaube, dass es auch mir so ein Grund ist, warum wir hier manchmal Zeugnisteile machen und warum wir mitteilen, was Gott bei uns selber gemacht, bei uns gemacht hat, damit andere wieder davon profitieren können und inspiriert werden und sich darüber freuen, wie das Gott beim Leben von anderen irgendwie noch was macht. Und es hat ja immer irgendwie etwas Anspornendes und man wird dann selber irgendwie dadurch angezündet. Also man kann viel irgendwie für den Christus in sich lernen durch den Christus im anderen und es ist einfach total gut, da geistliche Gemeinschaft drüber zu haben. Und ich möchte aufhören mit einem letzten Wort. Ah, das klappt immer noch nicht. Das ist ein bisschen doof, weil ich es nicht auswendig kann. Einen Moment, ich führe eben ein kleines Tänzchen auf, während... Hat irgendjemand einen Witz zu erzählen zwischendurch oder ein Zeugnis? Ich starte mal eben neu, aber es wäre echt gerade wirklich total super, wenn irgendjemand von euch irgendetwas... Hervorragend.
Ja, also das passt eigentlich auch ganz gut. Ich bin im Moment in einer ganz, ganz schlimmen Situation. Und gerade gestern ist mir in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern der Herr doch noch mal mehr begegnet. Und ich habe da auch noch mal ganz doll gespürt, wie auch Fürbitten helfen. Und ich muss auch sagen, heute Morgen ging es mir auch nicht gut und ich bin ganz froh und dankbar, dass der Herr mich doch begleitet hat und dass ich vorhin dann auch wieder Freude haben konnte. Ja.
Dankeschön. Das hat den Gottesdienst gerettet. Es ist eine Geschichte von Franz von Assisi und Clara. Clara von Assisi war nicht mit ihm verwandt, sondern ist ihm nachgefolgt, so seinem Armutsideal gefolgt. Und die beiden hatten wohl eine sehr intensive Beziehung zueinander. Und es gibt so in der Legende eine Geschichte, wie Franz und Clara zusammen waren beim Essen. Und dann ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Feuer, das man kilometerweit sehen konnte. Und dann ist die Feuerwehr natürlich angerückt, irgendwie aus allen umliegenden Ortschaften und haben schon irgendwie Eimerketten gebildet, um das Wasser irgendwie ranzuschaffen. Und als sie dann da waren, wo eigentlich der Brandherd hätte sein müssen, haben sie keine Flamme entdeckt und kein Feuer entdeckt, sondern es waren bloß irgendwie Franz und Clara, die dann irgendwie über einem kärglichen Abendessen zusammengesessen haben. Und in ihrer Mitte leuchtete die Herrlichkeit und Klarheit Gottes so deutlich, dass man es halt kilometerweit sehen konnte. Und ich fand, das ist ein unheimlich schönes Symbol irgendwie dafür, wie Gott in christlicher Gemeinschaft da sein kann, dass es so intensiv sein kann, dass andere das auch wahrnehmen. Und sicherlich muss es nicht immer so sein, dass es dann aussieht wie Feuer. Aber ich meine, dass man es irgendwie auch schon merkt. So manchmal kommt man ja in so einen Raum rein und dann sind so ein paar Leute irgendwie am Beten. Und es ist nicht nur irgendwie, dass sie nach innen gekehrt aussehen oder die Augen geschlossen haben oder irgendwas vor sich hin murmeln, sondern du merkst, dass irgendwas anders, irgendwas verbindet die, irgendwas ist da in ihrer Mitte, was irgendwie so intensiv eben sein kann, dass es auch scheinbar Leute als Feuer wahrnehmen können. Und ich habe mal ein Gedicht mitgebracht, oder das ist eigentlich ein spanisches Lied, das natürlich jetzt auch auf Deutsch übersetzt ist, das von Franz handelt und von seiner Liebe zu Gott. Und er hatte dann irgendwie die Frage, die er sich stellt: Eigentlich müsste ich doch irgendwie nur Gott alleine lieben. Und wie sieht das denn aus, wenn ich irgendwie noch andere Sachen wie Liebe neben Gott? Und das ist ja eine bestimmte Frage, die uns auch hin und wieder mal beschäftigt, dass ich mir zumindest manchmal irgendwie denke, irgendwie eigentlich möchte ich doch irgendwie, dass alle meine Liebe irgendwie auf Gott ausgerichtet ist. Aber was ist dann mit meiner Frau? Und was ist mit meiner Gemeinde? Kann ich noch irgendwie andere Sachen lieben neben Gott oder ist das dann Götzendienst? Und hier ist eine unheimlich schöne Antwort darauf in diesem Lied. Eines Tages sagte Franziskus weinend zu Jesus: Ich liebe die Sonne und die Sterne. Ich liebe Clara und die Schwestern. Ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge. Mein Herr, du sollst mir verzeihen, denn nur dich sollte ich lieben. Lächelnd antwortete ihm der Herr: Ich liebe die Sonne und die Sterne. Ich liebe Clara und die Schwestern. Ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge. Mein Franziskus, du sollst nicht mehr weinen, denn ich liebe dasselbe wie du. Singend entgegnete ihm Franziskus: Ich liebe die Sonne und die Sterne. Ich liebe Clara und die Schwestern. Ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge. Mein Herr, ich danke dir für die ganze Schöpfung, die ich lieben darf. Und es ist ganz sicher so, dass die Liebe zu Gott nicht alleine bleiben kann. Johannes schreibt in seinem Brief, dass wir uns selber betrügen, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, aber wir lieben unsere geistlichen Geschwister nicht. Und so wird es auch mit der ganzen Welt eigentlich sein. So, je mehr ich Gott liebe, umso mehr werde ich Menschen lieben. Je mehr ich Gott liebe, umso mehr werde ich mir das lieben, was er geschaffen hat. Und je näher ich ihm bin, irgendwie, desto mehr Liebe für alles wird da sein. Ist ja schon im Menschlichen so. Irgendwie. Ich kann ja nicht mit jemandem befreundet sein, irgendwie dessen Frau ich irgendwie hasse. Oder dessen Kinder ich irgendwie abgrundtief verachte. Irgendwie das funktioniert nicht. Also ich habe selber keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle irgendwie, ja, jetzt schon irgendwie mit der Gemeinde, wenn ich mir vorstelle, wie ich hätte einen Freund und der sagt, hey, ich finde dich total super, irgendwie, ich möchte irgendwie immer nur was mit dir machen, aber ich finde wie deine Frau und deine Gemeinde, irgendwie finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, dann wird er kein Freund von mir werden. Also auf gar keinen Fall. Das wird nicht funktionieren, irgendwie, bevor er das nicht irgendwie ändert. Und so ist sicherlich irgendwie ein Zeichen davon, irgendwie Gott zu lieben, dass diese Liebe sich auf mehr erstreckt als auf ihn selber und dass sie sich vielleicht auch manches Mal irgendwie ausdrücken kann, nicht nur, indem man Halleluja im Lobpreis singt, sondern auch manchmal so das Gefühl hat, dass man durch Gott die ganze Welt umarmen kann, irgendwie, dass man alles irgendwie total super findet oder liebenswert findet und dass es auch einen Überschwang der Gefühle geben kann, wenn wir Christus näher begegnen. Amen.
Ja, möchte noch jemand was sagen dazu? Noch jemand vielleicht? Jetzt, wo wir gehört haben, wie das... Egal. Okay, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen super schönen Restsonntag und auch noch eine schöne Zeit hier zusammen, also wir als Geschwister und Kinder Gottes zusammen. Und ich habe das ja vorhin irgendwie schon gebetet, deswegen fand ich es irgendwie auch ganz lustig, dass dann, als dann die Überschrift von der Predigt kam, dass auch nach der Predigt einfach die Zeit Gott noch gehört und er das nutzen kann. Und ich fand, das hat jetzt einfach irgendwie cool gepasst. Und ich lade euch einfach ein, Gott auch die nächste Zeit, die ihr vielleicht noch hier im Gottesdienst seid und vielleicht auch noch euren ganzen Sonntag zu geben und Zeit miteinander zu verbringen und euch von dem überraschen zu lassen, wie Gott euch begegnet, auch im anderen. Bye, bye. Und alle, die zum ersten Mal hier sind, können noch zur Theke gehen und sich eine Begrüßungstüte besorgen. Die haben wir nämlich für jeden neuen Gast hier im Gottesdienst. Bei der Andrea, dort. Lasst es euch nicht entgehen.